So, wir machen heute Kapitel 24 bis 36. Weil ab 36 wird es richtig spannend, da kommen endlich Geschichten. So, da freue ich mich schon drauf, die ganze Zeit. Nein, war ein Spaß, wir machen zwei Kapitel heute. Aber am liebsten würde ich da durchjagen. Aber steckt noch eine Menge drin. Vieles, was man weiß, aber ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Als Zuhörer ist es ja eh immer Angst, wahrscheinlich so ein. Aber ich sitze ja auch den ganzen Tag schon dran an dem Text und muss zuhören. Ja, also. Und durch die Prophetien hier, die sind jetzt halt alle erfüllt schon zum Teil. Ne? Nicht alle, also viele sind noch nicht erfüllt. So, dass das, worauf wir warten und hoffen. So, auch vieles ist auch erfüllt. Aber es ist irgendwie, keine Ahnung, mir tut's gut, erinnert zu werden. So. Mir tut's gut, einfach Zeit zu nehmen und mich an dem Alten zu erfreuen, dass Gottes Wort uns oder mir schon offenbart hat. So. Von daher hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen Segen kriegt. Kapitel 24. Jesaja. Gericht über das Land Israel und die Könige der Erde. Gut, na dann fangen wir an. Siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Das ist irgendein hebräisches Wort, wo was Land heißen kann und Erde. In manchen Übersetzungen, ich glaube Elberfeld oder so, da ist manchmal Land hier in dem Text und manchmal Erde. Es wird einfach dann hin und her gewurschtelt, weil sie sich nicht sicher sind. Ich habe jetzt heute da echt drin verbracht und für mich würde die ganze Erde hier in dem ersten Abschnitt überhaupt keinen Sinn machen. Weil, werden wir gleich sehen, siehe, der Herr wird das Land, also Israel, ne, das Land Gottes, siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Er wird sein Angesicht entstellen und seine Bewohner zerstreuen. Und da siehst du eigentlich schon, dass nicht die ganze Erde gemeint ist, weil wenn die ganze Erde entvölkert ist, wohin sollen sie denn zerstreut werden? Ne? Also da ist ja dann kein Platz mehr. Also es geht hier um Israel, ganz logisch, denke ich, so, dass in die Heidenvölker zerstreut wird. Ne? Ist zweimal passiert, einmal durch die Babylonier, das wissen wir, ne? So, wo es dann komplett zerstört wurde und durch Esra und Nehemia, ne? Esra? Ja. So, wo Gott die zwei benutzt hat, um das wieder aufzubauen und den Überrest, ne, und die Leute, die dann gekommen sind, wieder gesammelt wurden, wieder in Israel, die Juden. So, und das zweite Mal danach war es halt durch die Römer, ne, 70 nach Christus, wo die Römer alles platt gemacht haben. So, und Israel wurde zerstreut, war in der ganzen Welt. Und wieder zusammengekommen sind sie dann wann? 1945, ne? War das 45? 44, 45, 46, ja, irgendwo dann, ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie sind wieder, ja, eine Nation geworden, ne? Haben wieder ihren Platz. So, und, also von einem der beiden Zerstreuungen muss es hier gehen. So, also, siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Er wird sein Angesicht entstellen und seine Bewohner zerstreuen. Dann wird der Priester sein wie das Volk. Also kein Gottesdienst mehr, kein Tempel, nichts, sondern muss er durch arbeiten gehen und bla. Der Herr wie sein Knecht, die Frau wie ihre Magd, der Verkäufer wie der Käufer, der Verleiher wie der, der borgt, der Gläubiger wie der Schuldner. Das Land wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert werden. Ja, der Herr hat dieses Wort gesprochen. Es trauert und welkt das Land, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, es verschmachten die Höhen des Volkes im Land. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, sie haben die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Das war halt das, warum das Gericht kommen muss. Wir haben schon letzte Woche gesehen, so Gott weint, wenn er Gericht bringt. Er weint auch sogar über die Heidenvölker, haben wir gesehen. Das war genau da drin. Wenn Gott ein Volk zu einem anderen gebracht hat, um ein Volk auszumerzen, hat er so manchmal 400 Jahre vorher gewarnt. Und immer wieder regelmäßig. Ne? Denn Gott kommt nicht einfach an und sagt, so, du, weg. Ne? Und dann sitzt du oben und so, was wollen wir essen? So, sondern Gott weint auf seinem Thron. haben wir da gesehen. Das hat mich total berührt, als ich es gelesen habe, weil so habe ich Gott noch nie auf seinen Thron gesehen. Ne? So. Gott will das nicht. Gott möchte, dass niemand verloren geht. Nicht eine einzige Seele, und das wünscht er sich heute auch noch. Ne? Und das ist Gottes Herz, das sollte auch unser Herz sein. Ne? Eine Trauer darüber, wenn eine Seele verloren geht. So. Aber er ist ein gerechter Gott und Gericht muss kommen. So. Und er hat uns öfters gesagt in seinem Wort, warum das Gericht kommt, warum er eine Nation, warum er entscheidet, dass ein Volk auf einmal aufhört zu existieren und ein neues Volk an die Macht kommt. Ne? So, weil die Menschen es bunter und bunter treiben, ne? Böser und böser werden, so immer perverser werden. Du siehst das in jeder Weltmacht. Je länger die war, je länger Gott sie gelassen hat, so, und je weiter sie entfernt waren von ihrem Schöpfer, ne, Gott, so, desto perverser geworden sind. Ne? Gott macht dem dann irgendwann ein Ende. Das hat er durch Mose schon versprochen. Und durch Mose hat er auch seinem Volk geredet, speziell, und hat gesagt, für euch gilt eine Regel, und zwar: Hier ist der Berg des Segens. Und wenn ihr euch an meine Gebote haltet, wenn ihr mich sucht, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr in meinen Geboten und Satzungen bleibt, ne, in meinem Bund, wenn ich euer Gott bin, so, und wenn ihr nur mich anbetet, so, dann werdet ihr Segen empfangen. Eure Frauen werden Kinder gebären, so, ihr werdet Früchte am Land haben, so, und ihr werdet Ruhe vor euren Feinden haben, ihr werdet im Frieden leben. Weil ich bin mit euch, ich bin euer Gott. Aber er hat doch gesagt, aber guck, ihr seid ja keine Marionetten, ihr seid Menschen. Ihr habt einen freien Willen. Ich möchte, dass ihr freiwillig euch für mich entscheidet. So, nicht aus Furcht. Deswegen gibt es einen anderen Berg. Und guckt, da ist der Berg des Fluchs. Wenn ihr meine Satzungen übertretet, wenn ihr meine Gebote nicht haltet, sondern euch eigene Götter macht, so, und den Heiden Völkern anhängt, wenn ihr mir nicht vertraut, wenn ihr meinen Bund, den wir miteinander geschlossen haben, brecht, so, dann wird euch Fluch erwarten. So, ihr werdet bekriegt werden. So, und Völker werden euch einnehmen. Ihr werdet eine schlechte Ernte haben. So, ihr werdet Krankheit haben und Tod. Und so weiter. Ne? Also der Mensch ist gewarnt. Und für Gott, und das müssen wir halt verstehen, wenn wir hier durch diese Gerichte gehen, und das gilt ja auch für uns, ne? Auch für uns heute, in meinen Augen, als wiedergeborene Christen. Mit Jesus Christus und mit dem Versprechen auf ewiges Leben. So, aber trotzdem muss uns auch bewusst sein, unsere Sünden und unsere eigenen Wege haben Konsequenzen. Weil Gott züchtigt, wen er liebt. Und Zucht ist eine Maßnahme, wo Gott wirklich ins Leben spricht und was verändert. Radikal. Und seine Züchtigung, seine Zurechtweisung, unsere Zurückbringung zu ihm, dass wir wieder heil leben, heilig sind und gesund und einen Segen empfangen, den er uns geben möchte. Die sehen immer unterschiedlich aus. Manchmal tut Zucht echt weh. So, manchmal ist es einfach, dass Gott nicht redet, über lange Zeiten. So, manchmal ist es, dass Gott Situationen bringt, die uns auf die Knie bringen wieder. So, an Punkten bringt, wo wir nicht weiter sehen können als so. Ne? Und wir uns allein gelassen fühlen oder Angst haben oder Furcht. Manchmal ist es ein Stachel, den Gott zulässt. Ne? Satan, der uns piekst, uns verführt. So, und auch manchmal, dass Gott nicht eingreift und uns fallen lässt. So. Warum? Weil er uns liebt. Weil er nicht zulassen möchte, dass wir verloren gehen. Und so redet er auch mit seinem Volk. Und ihr dürft das nie vergessen, dieses Volk Israel hier ist die ganze Welt. Und jeder macht, was er will, ohne den Schöpfer. Jeder baut sich seine Götter, jeder denkt, was richtig für ihn ist, das ist richtig für alle. So, jeder macht, was er will. So, jeder übertrittet Gottes Ordnung für richtig. So, und jeder denkt, er ist klug dabei. Ne? So. Das ist ein dunkler Ort. So, aber da ist ein Punkt in der Landkarte, so, den Gott für sich markiert hat. Ein Volk. Ein kleines Volk nur in der Gesamtheit, wo er aber seine Ordnung, seine Regeln gegeben hat. Eine bestimmte Art zu leben, eine bestimmte Art Lebensstil, so eine bestimmte Lehre. So, ein Bund, den er nur mit diesem Volk gemacht hat. Ne? So lange Zeit. So, und sie sollten Licht sein. Und das ist lustig, dieses Mini-Volk, das sind sie eigentlich, ne? Dieses winzige Volk, das eigentlich wenig Macht hatte immer, so, und Einfluss, politisch oder sonst irgendwas, das immer bekämpft wurde, dieses Volk war weltweit bekannt, immer, zu allen Zeiten. Immer bekriegt. So. Jeder wusste, wer Jahwe ist und Israel und Juden. Das ist so lustig. Denk dran, Salomo, der so weise ist, die ganze Welt kommt zu ihm, die Könige und Fürsten. Kommen zu diesem kleinen Punkt auf der Landkarte. Und deswegen hatte Gott gesagt, es ist mir so wichtig, dass ihr in meinem Bund, in meinen Satzungen bleibt, damit ein Ort auf der Welt existiert, der anders ist als der Rest. Ein Ort auf der Welt existiert, wo Menschen kommen und mich sehen können. Ein Ort, wo Menschen unverfälscht hören können, wer ich bin. Ein Ort, wo Menschen zu mir kommen können. So. Und sie hätten ein gutes Zeugnis sein können für die Welt. Oft. Aber sie haben sich benommen wie die Welt. Eigene Götter, eigene Entscheidungen, weg von Gott. Zwar religiös, ne? So, aber auch ihr Herz hat nicht mehr geredet mit Gott, nicht mehr gesucht, nicht mehr vertraut. Und deswegen hat Gott gesagt, das darf ich der Menschheit nicht antun. Und deswegen werdet ihr Konsequenz tragen müssen. Und wir wissen, dass Gott immer so einen kleinen Überrest von seinem Volk aufbewahrt hat. Ne? So, warum? Weil er einen Bund gemacht hat. Und wenn er einen Bund macht, dann bleibt das. Und genauso muss für uns auch eine Warnung sein, seine Gesetze zu übertreten oder seine Satzungen abzuändern, ihn zu verändern, so, oder seinen ewigen Bund, den er mit uns geschlossen hat, zu brechen. Vers 6. Darum hat der Fluch das Land verzehrt. Das ist der Fluch. Und die darin wohnen, müssen es büßen. Darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt. Und nur wenige Menschen sind übrig geblieben. Ja, dieser kleine Überrest wieder. Der Most trauert, der Weinstock verschmachtet. Es seufzen alle, die sich vom Herzen gefreut hatten. Vers 8. Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei. Das Geschrei der Frohlockenden ist verstummt. Und die Freude des Lautenspiels hat ein Ende. Man singt nicht mehr beim Weintrinken. Wer noch Rauschtrank zu sich nimmt, ja, dem schmeckt's bitter. Weiß genau, was damit gemeint ist. Als ich auf der Straße war, mit den Obdachlosen reden oder so, da sind halt viele obdachlos, weil sie Alkoholiker geworden sind. Weil sie irgendwie ein Schicksal hatten, so eine Sache, die so schwer war, dass sie einfach nicht mehr klargekommen sind allein. Rausgerissen von einem, konnten nicht mehr Bezug finden. Und dann kam der Alkohol dazu. Wenn du mit ihnen redest, wenn sie trunken sind, dann, sind voller Wut, voller Angst, voller Unsicherheit. Ne? Die trinken es nicht, um sich zu freuen und wieder glücklich zu sein, sondern es schmeckt einfach nicht mehr. Ne? Das ist einfach nur noch eine Verstärkung. Schmeckt bitter, ihr ganzes Leben ist bitter. Ne? Wenn du mit Alkoholikern mal redest, dann wirst du merken, dass sie ganz schnell anfangen mit weinen. Jemand, der schon lange Alkoholiker ist. Ne? So. Das sind die Menschen, die Jesus brauchen. So. Die verödete Stadt ist zerstört und jedes Haus ist verschlossen, sodass niemand hineinkommt. Man klagt um den Wein auf den Gassen. Alle Freude ist untergegangen, alle Wonne des Landes dahin. Nur Verwüstung bleibt in der Stadt zurück. Und das Tor, das wurde in Trümmern geschlagen. Ja, so wird es geschehen im Land und unter den Leuten, wie wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Das ist eine schwere Zeit. Und denkt dran, immer im Blick behalten, das sagt zwar Gott hier, aber das sagt Gott nicht fröhlich. Er will das nicht. Jene übrig gebliebenen aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken. Sie jubeln auf dem Meer über die Majestät des Herrn. Darum rühmt den Herrn in den Ländern des Aufgangs. Preist den Namen des Herrn, des Gottes Israels, auf den Inseln des Meeres. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde. Ich bin so dankbar, ne? Es sind durch diesen kleinen Überrest sind wir da. Wäre Jesus nicht gestorben am Kreuz, hätte Gott sein Volk einfach zerstört und hätte gesagt, okay, Schluss aus, Punkt, Ende. So, dann könnten wir nicht preisen. Aber guck, die Leute hier, die drehen um zu Gott, und die wissen wieder, worum es geht. Ja. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde. Herrlichkeit dem Gerechten. Ich aber sprach, ich vergehe, ich vergehe. Wehe mir, Räuber rauben. Ja, räuberisch rauben die Räuber. Grauen, Grube und Gang kommen über dich, du Bewohner der Erde. Und es wird geschehen, wer von der grauenerregenden Stimme flieht, der wird in die Grube fallen. Wer aber aus der Grube heraufsteigt, der wird im Gang gefangen werden. Denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die Grundfesten der Erde erbeben. Die Erde wird krachen, zerbersten, die Erde wird reißen und bersten. Die Erde wird hin und her schwanken. Die Erde wird hin und her taumeln wie ein Besoffener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat lastet schwer auf ihr. Sie fällt und steht nicht wieder auf. Der ganze Erdkreis, der wackelt und schwankt wie ein Betrunkener oder wie eine Hängematte. Ne? Die zerberstet, die kaputt geht, die gerichtet wird. Warum? Wegen ihrer Missetat. Ne? Und das ist klar für mich zumindest, dass das auf das Ende der Welt zuspielt. Ne? Die letzten Tage der Welt. So wissen durch die Offenbarung, wo die Erde wirklich gerichtet wird. Der ganze Erdkreis. Ne? Bis zum Letzten, was Gott erschaffen hat hier in der Zeit. Ne? Tiere, Pflanzen, Wasser, Berge, Himmel, Sterne, alles wird eingerollt und alles wird weggetan. Ne? Aber dann, Vers 21, und es wird geschehen, an jedem Tag, da wird der Herr, das Heer der Höhe, in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden. Gott wird die Engel richten und Gott wird die Menschen richten. Und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Und in Kerker werden sie eingeschlossen, aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Kennen wir auch auf der Offenbarung, als nächstes kommt 1000 Jahre, ne? Wo Satan, die Dämonen und alle Menschen, die nichts mit ihrem Schöpfer zu tun haben wollten, weggesperrt werden. 1000 Jahre lang. Ne? So nach 1000 Jahren geht die Tür aber auf und Gott lässt es nochmal raus. Warum auch immer, habe ich noch nie verstanden, aber es ist so. Ne? Und dann kommt die letzte Schlacht. Und diese Schlacht geht nicht lang. Und dann kommt das Endgericht. Es ist so. Ich habe mich immer gefragt, warum macht Gott die Tür nochmal auf nach 1000 Jahren? Warum diese 1000 Jahre? Total unlogisch, oder? Warum nicht dann gleich das Gericht? Und fertig. Aber Gott setzt nochmal 1000 Jahre dazwischen. Aber vielleicht. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es nun mal die einzigst logische Sache für mich, aber nicht darauf vertrauen, ne, ist aber nur das Einzige, was für mich Sinn macht, ist, weil er den Menschen dort vielleicht nochmal eine Chance gibt. Ich weiß es nicht, ne? Und den Engeln. Keine Ahnung, aber wir wissen aus der Offenbarung, wie es ausgeht, so oder so. Wir kommen raus, sie verführen, die da sind, und sie werden gegen Gott nochmal kämpfen wollen. Ne? Aber Gott zeigt, wer Gott ist. Und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Und im Kerker werden sie eingeschlossen. Aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden. Denn der Herr der Herrscher herrscht dann als König auf dem Berg Zion. Berg Zion, das sind wir, das himmlische Jerusalem. Und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Das ewige Reich dann. Und ich bin froh, dass Gott es macht. Ich freue mich echt auf den Tag, wo endlich Ruhe ist. Der Tag, wo es endlich so ist, wie es sein muss. Das sind die ganzen Süchte, die Menschen haben. Im Endeffekt ist es einfach ein Suchen nach irgendwas. Wenn dich irgendwas hingibst, und du dem verfällst, das dich besitzt, dann ist es nur, weil man das irgendwas auffüllt, was man vermisst, irgendwas, wo man denkt, dass man was braucht, und das kann es ersetzen. Ich bin froh, wenn das aufhört. Kannst du dir vorstellen, ein Leben einfach nur in Ruhe, in Zufriedenheit. Kein suchendes Herz. So ein Gott will das. Gott will, würde alles in Ordnung bringen. Und er macht einen neuen Himmel und er macht eine neue Erde. Und alle, die sich für ihn entscheiden, werden mit ihm wohnen. Vers 5, Kapitel 25. O Herr, du bist mein Gott. Ja, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen. Denn du hast Wunder getan. Und deine Ratschlüsse von altes her sind zuverlässig und sie sind wahrhaftig. Das hat uns Jesus geschenkt und das ist das Herz, das wir haben dürfen. Wir dürfen sagen, mein Gott, wir wissen, wer unser Gott ist, wir wissen, wer unser Schöpfer ist und wir lernen jeden Tag besser kennen. Und das ist ein heiliges Leben ist ein Leben, das Gott erhebt in allem, was man tut. Das ist ein Herz, das Gott erheben möchte, so in allem, was es tut. Und ich muss mich dann fragen, okay, wo, in welchen Bereichen erhebe ich Gott? Und in welchen Bereichen erhebe ich ihn nicht, sondern mich oder irgendwas anderes. Ne? Ist wirklich alles, was ich tue, selbst Essen und Trinken zur Ehre von Gott? Oder stelle ich sind manche Sachen höher für mich, höhere Priorität, wo ich sage, nee, das ist mir gerade wichtiger. Ne? Ist aber, wenn man schon einen Gott hat und das mein Gott geworden ist, so dann gibt es nichts Höheres in meinem Leben. Und das ist das, was ich will. Ich will Gott erheben mit allem, was ich mache. Und nicht nur das, ich möchte loben. Ich lobe deinen Namen. Doch das ist das, was Gott sich wünscht, aber das, was wir uns wünschen sollten. So ein Herz, das lobt. Ein Herz, das preist. Nicht nur ein Herz, das dient oder macht oder seine Pflichten tut oder sein Leben lebt, sondern ein Herz, das wirklich lobt. Durch den Tag zu gehen und einfach dankbar zu sein. Durch den Tag zu gehen und verliebt zu sein in diesen Namen, in diese Person, in sein Denken, in seinen Charakter. Ne? Wenn ich in Jesus Namen bete, dann bete ich ja nicht in seinem Namen, sondern versetze mich in seinen Willen rein, in seinen Ansichten, in seinen Charakter, in seine Züge, in sein Denken. Ne? In seinem Namen, das bedeutet in seiner Person. Und wenn ich in seinem Namen bete, dann bete ich das an und lobe das, was er ist. Ne? Was er wiedergibt. Und das zu tun, muss ich ihn natürlich kennenlernen. Und um ihn kennenzulernen, muss ich mir natürlich Zeit nehmen. Denn du hast Wunder getan und deine Ratschlüsse von altes her sind zuverlässig und wahrhaftig. Und auch das ist, woran ich mich echt klammere und das, was Gott von altes her gesagt hat, von Anfang an, das ist unveränderlich. Und wenn er irgendwann beschließt, das ist richtig und das ist falsch, dann ist es durchdacht bis in alle Ewigkeit. Dann ist es egal, was die Moral von heute sagt, so vom Zeitalter. Dann ist es egal, was Theologen sagen oder sonst was. Wenn Gott das gesagt hat, dann ist es was nicht verbessert werden muss, weil es perfekt ist, weil er perfekt ist. Darauf können wir bauen. Da ist wirklich Wahrheit drin. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Burg zum Trümmerhaufen, den Palast der Fremden zu einer untergegangenen Stadt. Ewiglich wird sie nicht mehr aufgebaut werden. Darum ehrt dich auch ein mächtiges Volk. Die Städte gewaltiger Nationen fürchten dich. Denn du bist den Schwachen eine Zuflucht geworden. Eine Zuflucht den Armen in seiner Not. Ein Schirm vor dem Wolkenbruch. Ein Schatten vor der Hitze. Die Nationen fürchten dich, weil du den Armen segnest. So interessant, ne? Jesus hat gesagt, glückselig sind die geistig Schwachen, ne? Die sagen, ich brauche dich. Ich brauche einen Götter. Ich brauche Kraft von oben. Ich brauche Weisheit von Gott. Ich brauche seine Erkenntnis. Ich verstehe die Welt nicht. Ich verstehe mich nicht. Ich kann es nur durch ihn richtig verstehen. Sind die Demütigen glückselig? Die sagen, ja, auch wenn ich es nicht verstehe oder es mir falsch scheint, ich vertraue, was du sagst. Ich stelle mich deiner Ordnung unter. Ich stelle mich dir als Gott unter und ich werde dir folgen. Ich werde nach deinem Willen fragen, aber ich werde noch tun, so, weil ich dich erhebe, weil du größer bist. Gott ist den Schwachen eine Zuflucht. Jemand, der stark ist, der sucht keine Zuflucht, keinen Schutz. So, der denkt, er kriegt es alleine, nur er sucht sich andersweitig Hilfe. So. Aber der, der zugibt, dass er schwach ist, so, und der sich zu Gott begibt, so, der eine Zuflucht. Und auch Jesus wollte Israel, also die Stadt an sich jetzt, Jerusalem, nicht zerstören. Aber er hat zu den Pharisäern gesagt, die Stadt wird zerstört werden, kein Stein bleibt auf den anderen. Und dann guckt er sich die Stadt an und er weint und er sagt, mich schmerzt es, so, weil ich habe sie gerufen und ich wollte sie in den Arm nehmen, wie eine Glucke ihre Küken. Ja, aber sie wollen nicht. Das ist Gottes Herz. So, das ist sein Blick. Und das sind doch so, ruft er in unser Leben rein. So, ich bin die Glucke, komm, mein Küken. So, komm doch in meine Zuflucht, ich beschütze dich. So, vor allem Übel, vor allem Nöten, vor allen Ängsten. So, ich bin deine Zuflucht, wenn du das willst. So, aber nur die, die schwach sind, sagen, ja, ich komme. Also es ist doch klüger zuzugeben und zu akzeptieren, dass man schwach ist. So. Nur der Tor hält sich für klug. Du bist den Schwachen eine Zuflucht. Du bist auch eine Zuflucht den Armen in seiner Not. Macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken oder was er anziehen soll. Guck mal, Gott sorgt für die Blumen, die nur eine kurze Zeit stehen und dann verrotten. So. Und wie viel mehr und wie viel besser kleidet er euch ein? So. Also bin ich doch lieber arm. So. Der reich ist, der sieht seine Not nicht. Aber wenn ich zugebe, dass ich arm bin, und dann, das meine ich jetzt nicht mit Geld, sondern so geistlich. Ne? So. Wenn ich hochmütig bin und denke, ich bin reich, ich weiß viel über Gott, so, und ich habe den Überblick und weiß genau, wie es läuft, so, dann suche ich keine Zuflucht bei Gott. So, sondern ich gehe arrogant und stolz einher und richte, so, bestimme, was richtig und falsch ist. Aber wenn ich arm bin, und das ist diese geistliche Arme, den Jesus meint, so, wenn ich weiß, dass ich mich irren kann, wenn ich weiß, dass ich nicht den absoluten Durchblick habe, so, dass Gott jederzeit was ändern könnte, so, in meinen Vorstellungen, so, dann komme ich zu ihm und ich frage nach seinem Willen und ich lasse mich verbessern. Ja, so wie es in Sprüchen steht, der Weise lässt sich zurechtweisen. So, ja. Der Tor braucht keine Zurechtweisung. So. Aber wenn ich arm bin und wenn ich sage, ja, Herr, ich weiß es nicht, oder vielleicht weiß ich es, aber ich bin mir nicht sicher, so. Oder ich bin mir gerade sicher, aber falls es falsch ist, dann zeig, was richtig ist. So. Dann finde ich Zuflucht bei ihm und ein Schirm vor dem Wolkenbruch. Und auch da, ich habe eine Menge Schirme, die liegen im Auto, so. Aber wenn ich dem Schirm nicht nehme, wenn es regnet und aufspannen, so dann werde ich nass. Ist logisch. Ja. Gott ist da und er möchte uns beschirmen. So, vor dem, was auf uns kommt. Aber ich muss ihn ergreifen, diesen Schirm. So, und ich muss ihn aufspannen und ich muss ihn akzeptieren. Ja. So oft, dass ich durchs Leben gehe, voller Angst, so, oder voller Gefühle. Ja. Aber mich nicht bei ihm unterstelle. Ja. Sondern es genieße, depressiv dann durch den Regen zu latschen. Ne? So. Aber Gott sagt, nee, ich bin euer Schirm, ich möchte euch beschützen vom Unwetter. Und ich bin Schatten vor der Hitze. Wir Menschen sind wirklich doof. Und ja, keine Ahnung. Man sieht das immer, ne? So beim Regen zum Beispiel, so ein ach, ich brauche keinen Schirm. Ne? Und dann läuft man nass nach Hause, man ist nass und dann erkältet man sich vielleicht. Ne? Fall dämlich. So. Aber Gott ist, wenn es zu heiß wird in unserem Leben, dann gibt er uns den Schatten. Und zwar so, dass er uns abkühlt. Ne? So, seine Hand ist über uns, aber wir müssen uns drunter stellen. Das ist wie Israel in der Wüste, 40 Jahre lang. Ne? Und Gottes Hand war über dem Volk. So. Und je weiter du am Rand warst in seinem Bereich, ne? So, desto öfters passiert, dass du mit dem Arsch noch rauskommst. Ne? Und da war kein Schatten, da hast du dich verbrannt. So. Und ich glaube, in der Wüste hat man sofort gesehen, wer im Gottesbereich ist und wer so ein Außen, so ein Grenzgänger ist. Ne? So. Das waren die mit Sonnenbrand. So, die waren brauner als alle anderen. Ne? So ist es auch in unserem Leben ganz wichtig, dass wir nicht zu nah an diese Grenze gehen, die Gott jedem persönlich steckt, individuell. Jeder von uns hat andere Grenzen. So, auch Gott gibt uns welche. Bereiche, wo er sagt, da ist für dich Schluss. Da gehst du nicht drüber, da will ich dich nicht haben. So, manchmal wissen wir warum und manchmal nicht. So. Aber nur der Tor geht zu nah an die Grenze. Ne? So. Weil wir wissen, was passiert. So, und du näherst dich einen Schritt, du guckst. Du näherst dich noch einen Schritt, du siehst mehr, du näherst dich noch einen Schritt, ja, dann bist du über der Grenze. So wie dort und ich. Wir haben gesagt, so, wir wollen das erste Mal küssen, wenn wir verheiratet waren. Genau. Ja. Du steckst dir eine Grenze und das ist gut, aber wenn du die Grenze überschreitest, du kommst nie wieder zurück. Ja. Hast dich entschieden, diesen Schritt zu tun und diese Grenze gilt nicht mehr. Das ist so schwer, wieder dort zu bleiben, ne? Weil sobald du es mal erlebt hast oder was gesehen hast oder was gemacht hast, blickst du schon aufs nächste, auf die nächste Grenze, ne? Das ist ein Verderben, so nicht auf Gott zu hören. Das ist ein eigener Fluch, den man sich selber legt, so, weil Gott gibt wieder eine Grenze, so, aber es wird schwerer und schwerer, so, ne? Aber die gehorsam sind und vertrauen, die von Anfang an in Gottes Willen bleiben und sagen, nee, egal was ich will, dein Wille zählt, ich vertraue darauf, dass es gut ist. Die werden nie über die erste Grenze kommen. So, nie mit denen kämpfen zu kämpfen haben, die da hinten bei der dritten oder vierten Grenze warten. So. Deswegen ist es so wichtig, um Gott willen zu schützen. Und deswegen züchtigt er uns. Deswegen setzt er uns Grenzen und sagt, mein Kind, ich regel dein Leben. Na, so wie ich auf meine Kinder aufpasse. So. Und sie züchtige, sie erziehe, so, und ihnen Grenzen gebe und sag, ich möchte nicht, dass ihr die überschreitet. So. Also, wenn es zu heiß wird im Leben, ist ein Ort da, wo wir Schatten finden. Als der Zornhauch der Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam, wie die Sonnenglut in einer dürren Gegend, so dämpfst du das Toben der Fremden. Wie die Sonnenglut durch den Schatten einer Wolke, so legt sich der Triumphgesang der Tyrannen. Und der Herr, der Herrscher, wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Das war das Beste damals. Das Fett. Ein Mahl von alten Weinen. Guter Jahrgang. Von fetten, markigen Speisen, von altem, geläuterten Wein. Also sehr lecker, reine Weine, die sehr teuer sind. Und es wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Wir werden dort Gott sehen, wieder unseren Schöpfer. Keine Decke mehr, kein Vorhang, so kein Schleier. Und das ist die Zeit, auf die wir warten. Das ist die Zeit, wo die Apostel geschrien haben, Hosanna, komm bald her, so führe uns da endlich hin, nach Hause. Da, wo er gerade sein Reich baut für uns, so unsere Wohnung mit ihm. Und das hier, glaube ich, ist das Hochzeitsmahl, wo Jesus sagt, so, ihr seid meine Braut, ich bin der Bräutigam und wir werden da oben eine Party feiern. Eine riesengroße Hochzeitsparty. So. Und da wird es uns das Beste geben. So. Ich freue mich so darauf, endlich zu meinem Gatten zu kommen und endlich mit ihm zusammenzuleben. So. Nicht mehr diesen Schleier zu haben, den Paulus auch beschrieben hat, wo er sagt, ja, momentan sehen wir alles noch wie durch so einen alten Spiegel, ne? So stückweise, wie so ein Schleier, ne? Du siehst nur so ein Fragmente, so ein Umriss, aber irgendwann wird das weg sein und wir werden es sehen, klar und deutlich. Und das ist was, worauf man sich freuen sollte. Wer zufrieden ist mit dem Schleier hier auf Erden, der weiß ich auch nicht. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Ja, ewiges Leben. Und dort wird es keine Krankheit mehr geben, kein Tod. Und Gott Ja, aber der Herr wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern. Das sehen wir in Offenbarung 7, 17. Wo Jesus uns sagt, er wird alle Tränen abwischen dort. Es wird danach keine Tränen mehr geben. Und auch darauf freue ich mich. Und ich finde es so schön, weißt du, dass du doch Gott, ne, dieser persönliche Gott, so der nicht irgendwie groß und mächtig und weit ist, den man nie erreicht oder höchstens knien vom Thron, sondern er selber kommt und berührt die Menschen. Er erwischt mit seiner Hand, mit seinem Finger die Tränen. Das ist sein Herz, so wie er in Eden kam und Adam und Eva besucht hat. Ne? So dieser Vater, der kommt und Gemeinschaft haben will und sucht. So kommt er uns auch besuchen. Und ich bin froh, wenn es endlich soweit ist, dass er bleibt. Und an jedem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Wir werden ewig uns freuen. Nicht nur freuen, sondern frohlocken. Ich meine, ich selber habe wenige Momente in meinem Leben, wo ich mich von Natur her, das war schon immer so, wo ich mal frohlocke. So, ne? Freuen, okay, das kommt schon öfters. Von meinem Naturell her gibt es wenige Momente, wo ich mal richtig herzhaft gelacht habe. So, das gehört nicht zu mir, das ist nicht mein Temperament. Ne? So, ich bin eher der ruhige, der ja, traurige Typ, so, keine Ahnung. Ne? So, aber da wird das alles egal sein. So, ne? Diese Freiheit einfach zu haben, zu singen, zu tanzen, Spaß zu haben, sich zu freuen und zu frohlocken. Ne? So, ich freue mich darauf, weil da zählt nicht mehr, wer ich bin, sondern das wird alles weggetan sein. Wir werden zwar noch wir sein, aber nicht mehr mit unseren Mauern, die irgendwann passiert sind. Ne? Wir werden zwar noch individuelle Persönlichkeiten sein, davon bin ich überzeugt, aber all das, was uns jetzt versperrt, das wird nicht mehr sein. So, ich freue mich darauf. Wir werden einen neuen Körper kriegen. So, ich bin so gespannt, so, wie es sein wird. So. Keine kranke Seele mehr, sondern heil. So. Gesund. Ich freue mich da echt drauf. Er ist unser Retter, Jesus. Und auf ihn hoffen wir jetzt. Dort werden wir sein und sagen, ja, auf ihn haben wir gehofft. Weil da wird Glaube und Hoffnung aufhören. Liebe wird dann bleiben. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Wisst ihr mal, was für ein Berg Zion, die Gemeinde Jesu, das geistliche Judentum, so wie Paulus es sagt in Römer oder in Hebräer, wo der Schreiber sagt, wir sind, Hebräer 12, glaube ich, oder 13, wir gehören zum himmlischen Jerusalem. Diese vierkige Stadt, die dann kommt auf neuen Erde und neuen Himmel. Und das ist schön, oder? Weil hier die Hand des Herrn wird auf diesen Berg ruhen. Sie wird bleiben. Sie wird sich nicht bewegen, nicht kurz vorher huschen, sondern Gottes Segen wird da einfach bleiben. Und zwar diese Ruhe, die er uns schenkt. Moab aber wird unter ihnen zertreten werden. Mit Moab, keine Ahnung, warum das hier steht. Ich habe nochmal nachgelesen, aber Moab waren Feinde Gottes. So Feinde von Israel. Aber Moab wurde durch die Babylonier vernichtet. Es gibt keine Moabiter mehr. Also denke ich, dass es hier einfach ein Bild ist für die Feinde Gottes, die sich gegen ihn stellen. Ne? Moab aber wird unter ihm zertreten werden, wie Stroh in der Mistlache zertreten wird. Und sollte es auch seinen Händen Und sollte es auch seine Hände ausbreiten, wie ein Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, so wird er seinen Hochmut erniedrigen, trotz der Kunstgriffe seiner Hände. Trotz seines gewaltigen Können oder Einflusses oder was auch immer. Das bedeutet, macht Gott, lässt Gott trotzdem nicht zu, dass nochmal so eine Gewalt ausbricht, so eine Sünde, so eine Dunkelheit. Deswegen muss es auch geläutert werden. Und echt, ich verstehe die Menschen nicht, die das, besonders Christen verstehe ich nicht, die das gemein finden, das nicht akzeptieren wollen. Die das in Frage stellen, die sagen, das ist doch fies, wie kann Gott das zulassen, so Leute in die Hölle zu schicken? So, aber Mensch, es wäre nie zu Ende. So, ich sehne mich endlich nach diesem neuen Himmel, neuen Erde, wo Gottes Ordnung einfach steht, wo wirklich Frieden ist und Freude, wo das wäre doch ungerecht, wenn er wieder das Böse rauslässt, den Verführer oder sonst was, und das so weitergeht und wieder Krankheit kommt und Sünde. So, ich will doch endlich da weg. Und jeder hat ja seine eigene Entscheidung. So. Ist gerecht. Und du siehst ja auch den Grund, warum Moab weg muss. So. Wegen seinem Hochmut. So. Wegen seinem Übermut. So. Wegen seinem Stolz im Herzen. Weil er sagt, ich brauche den Schöpfer nicht. Ich schaffe selber. Mit meinen kunstfertigen Händen. Ist mir doch egal, was der da oben sagt. So, ich habe meine eigene Meinung. So. Die ist besser. Vers 12. Deine festen, hochragenden Mauern wird er niederwerfen, abreißen und zu Boden stoßen in den Staub. Der Mensch ist einfach nicht fähig dazu, irgendwas zu erschaffen oder zu bauen, was Gott aufhält. Unsere Mauer könnte noch so hoch sein. Wir könnten noch so tief graben. So, Gott sieht alles. So, Gott kommt und rollt das ganze Universum zusammen, so, ne? Das für uns Menschen so unendlich scheint. So, und für Gott ist es nur ein Wort, das er spricht und fertig. So, Gott muss so riesig sein und doch ist er so nah und so liebevoll. So. Wir bemühen uns ab, um zum Mond zu fliegen. So. Wir bemühen uns ab, um zum Mars zu fliegen. Ne? So. Aber er spricht ein Wort und wer weiß, Milliarden von Sternen sind einfach eingerollt, weg. Und dann spricht er noch ein Wort und alles ist neu wieder da. Das ist so ein gewaltiges Wesen, Gott. So mächtig und so auch so erhaben. Ich meine, wer sich ihm entgegenstellt, so der wird gedemütigt, so wie Satan, Luzifer. Ne? Der sich seinen eigenen Thron, haben letzte Woche gesehen, aufrichtet und neben Gott stellt und sagt so Leute, ich hab einen Gott Nummer 2 jetzt, ne? Und Gott, den juckt das nicht. Also dem tut das weh und so und leid, aber er ist halt Gott und da lässt sich dann nicht vertreiben, er ist eifersüchtig. Und er schnipst und es wird getan, so, ne? Und dieser Gott kommt zu uns und wischt unsere Tränen ab. Dieser Gott weint wegen jeder einzelnen Seele. So, dieser Gott ist betrübt, wenn wir uns zu nah an die Grenze bewegen oder die Grenzen verlassen, die er uns steckt. So, weil wir nicht vertrauen oder zu hochmütig und stolz sind und denken, ach, der hat keine Ahnung, drüben ist es viel besser wahrscheinlich. So, dieser Gott ist betrübt, wenn wir ihn nicht suchen. Und Herr, dafür danke ich dir, dass du so nahbar bist. So. Ich meine, allein, dass du schon auf die Welt gekommen bist, so, als deine Schöpfung und um einen Weg zu schaffen, dass wir endlich wieder irgendwie zusammen sein können. Das hat dich so viel gekostet und da steckst du so lang schon dein Leben rein. So, und auch wenn es ewig ist, trotzdem bemühst du dich um uns. So. Du bewegst ganze Nationen, ganze Königreiche, ganze Weltmächte. So. Vor denen alle zittern und bersten, so, und auch du bewegst die wie Figuren, so, um im Endeffekt die Menschheit zu dir zu bringen, wieder in Frieden. So. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du mich willst. Ich bin dir so unendlich dankbar dafür, dass du dass du mich nicht aufgibst. Ich bin dir auch sehr dankbar für deine Grenzen, so die du mir gibst. Und ich liebe deine Satzung, ich liebe deine Gebote und ich will tiefer und tiefer reingehen und mehr und mehr verstehen, warum es gut ist, was du sagst. Aber selbst die, die ich nicht verstehe oder an die ich nicht tief blicken kann, auch die will ich achten und ehren, weil es aus deinem Mund kommt, weil du einfach ewig und unendlich bist und perfekt. Nee, ich will dich kennenlernen und ich möchte dich loben und dich preisen. Ich deinen Namen, deinen Willen, deinen Gedanken, so dein Herz, das möchte ich kennenlernen und darin möchte ich mich verwandeln. Das will ich loben, laut machen, so dass es jeder hört. Bei dir will ich Ehre bringen und dir will ich auch die Ehre geben, so weil ich weiß, dass du mich hältst. Ich wäre schon lange tausendmal mehr gefallen in Versuchungen, so, wenn du nicht wärst. So, du bist der, der mich zieht und mich nach Hause bringt. Ja, bitte gib uns eine neue Freude und neue Liebe dafür, nach Hause kommen zu wollen. Einfach ein neues Herz, nicht zufrieden ist hier. So, dass sich nicht in der Welt zu Hause fühlt, sondern weiß, dass man hier nur Gast ist, Besucher. Gib uns dafür bitte die Tiefe und den Blick, den wir brauchen, damit wir uns hier nicht verlaufen. Bitte halte unser Herz bei dir und bitte erfüll uns, weil ohne dich schaffen wir das nicht. Darum bitte ich dich um deinen Heiligen Geist, dass du wirklich jeden Tag aufs Neue auf uns kommst, dass wir einfach tief gehen können, dass wir einfach frei sind von unserem Naturell, dass wir unbegrenzt Freiheit haben. In der Verkündigung und auch im Lobpreis, im Gebet, im Zeugnis sein, im Leben hier. Warte, ich will nach Hause. Ich freue mich auf den Tag, wenn du kommst. Ich freue mich auf den Tag, wo wir alle jauchzend vor dir sind und untereinander. Und ich freue mich auf die Hochzeit, ja, auf das Mahl, das uns erwartet, die große Party. Ich freue mich auf den neuen Leib. Bin total gespannt, was es sein wird für ein Leib. Freue mich auf das neue Jerusalem, das kommen wird. Ich bin gespannt, wie die Bäume sein werden und die Tiere und das, ja, die neue Himmel, die Sterne, ob da 3, 4 Monde sind oder irgendwas Cooles, Abgefahrenes. Ja, ich freue mich so auf das, was da kommt und auf diese Friedenszeit mit dir, die wirklich ewig bleibt. Ja. Und Vater, ich liebe dich dafür und ich preise dich dafür und ich danke dir dafür, dass du das Böse zurückhältst und nicht mehr rauskommen lässt. Dass der Versucher nicht mehr da sein wird. Ich danke dir auch so sehr für dein Herz, dass du nicht willst, dass nur einer verloren geht und dass dir das keinen Spaß macht. Das ist genauso wenig, wie es mir Spaß macht, so meine Kinder zu richten, zu sagen, das war falsch, so, oder zu bestrafen, so, oder eine Gemeinde hier zu züchtigen. So, das ist nichts, was ich gerne mache. Manchmal weine ich deswegen und manchmal quäle ich mich deswegen, aber woher ich. Weil es so wichtig ist, weil es sonst nur schlimmer wird. Und ich danke dir für dein Gericht, dass du gerecht sprichst, richtig gerecht bist und in Treue ohne Ansehen der Person richtest, und dass du ein Ende machen willst und machen wirst. Also bitte lass uns viele Menschen noch erreichen hier, dass auch sie gerecht gesprochen werden von dir, durch deinen Sohn. Und ich danke für den Abend und ja, für diese zwei Städte, die wir heute sehen durften. Die eine Stadt, die ohne dich ist und die andere, die durch dich ist und mit dir ist und ich weiß, wo ich hingehöre. Mit der anderen Stadt habe ich nichts mehr zu tun. Amen.